Herzlich willkommen bei Hörbares, der Podcast-Reihe rund um Menschen, Berufe und Geschichten von und mit Regina Wengenroth. Spannende Persönlichkeiten, interessante Impulse und faszinierende Lebenswege. Darum geht es in dieser Podcast-Reihe. Lehnen Sie sich einfach zurück und hören Sie zu. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Episode begrüße ich eine Dame, die ich sehr faszinierend finde. Und zwar handelt es sich um Ariane Köck. Ariane Köck habe ich kennengelernt auf einer Online-Sitzung und ich war so fasziniert von ihrer Persönlichkeit, dass ich gesagt habe, spontan, ich lade sie jetzt einfach mal ein. Herzlich willkommen, liebe Ariane.
Hallo, liebe Regina, vielen herzlichen Dank für diese spontane Einladung, der ich sofort gefolgt bin. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ariane, man hört ja so ein bisschen an deinem Akzent, dass du keine astreine deutschstämmige Bürgerin bist.
Da hörst du komplett richtig, liebe Regina. Ich bin in Österreich geboren und auch aufgewachsen bis zu meinem 18. Lebensjahr, kam dann durch den Wunsch, an die Kunstakademie zu gehen und Bildhauerei zu studieren nach Deutschland.
Wie alt warst du da, als du nach Deutschland gegangen bist?
Ja, ich war noch blutjung. Ich war 18. Ich war gerade mal 18 Jahre alt und es war ein riesiger Schritt, nach Deutschland zu gehen.
Das kann ich mir vorstellen, denn da warst du ja einige Jahre dann auch, ne, in Nürnberg.
Ja, genau. Also ich war bis zu meinem Studienabschluss, sprich 1986.
Okay, jetzt hast du mir eine Frage gespart.
96, sage ich hier. 96. Genau, war ich in Nürnberg und war für mich aber klar, dass ich dort nicht bleiben werde und bin dann auch gleich wieder ins nächste Ausland. Und ja, an der Stelle kann ich ja schon erzählen, ich bin dann nach Namibia und hatte dort die Gelegenheit, ein Jahr lang auf einer Farm zu leben.
Wow.
Ja, und nichts, was dann mehr treibt als die Vorstellung, einmal in Manhattan zu leben, bin ich nach einem Jahr Namibia nach New York.
Wie lange warst du da?
Oh, New York, 2 Jahre, ja. Zwei Jahre habe ich es geschafft, ich nenne es mal so. Denn es hat mich wirklich sehr viel gekostet. Es waren sehr, sehr große Entbehrungen und ich hatte auch große Existenzängste, denn New York war zu der Zeit sehr teuer. Ich war als Künstlerin vor Ort, ich hatte natürlich auch keinen Anschluss. Und es war schon sehr hart, aber das Ganze war natürlich voller Euphorie und Aufbruchsstimmung und ja, alles, was man so mit New York im herkömmlichen Sinne verbindet, sag ich mal.
Das heißt, das war ja dann in den 90er Jahren, so ich schätze jetzt so 96, 98?
Ja, das war ein bisschen später. Also wie gesagt, ich bin 96 nach Namibia, war dort ein Jahr und bin dann Ende 97 bis 2000 nach New York gegangen.
Du bist ja immer schon so eine kleine Abenteurerin gewesen, schon von Anfang an. Mit 18 blutjung nach Nürnberg, aber vorher bist du schon mit der transsibirischen Eisenbahn unterwegs gewesen. Wie kam denn das?
Oh ja, also, wie kam es zur transsibirischen Eisenbahn? Meine Eltern haben mir dann angeboten, mir eine Reise zu finanzieren. Und ich hatte die Option, entweder ein 5-Sterne-Hotel in der Karibik oder eine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn nach China und dort für 2 Monate zu reisen. Ja, und da fiel mir die Entscheidung nicht besonders schwer und habe mich natürlich für die transsibirische Eisenbahn entschieden. Und ja, also es war wirklich abenteuerlich. Ich kann wirklich sagen, ich bin von meinem Heimatort in die Bahn, von dort nach Moskau und von Moskau dann eben in die transsibirische Eisenbahn und dann direkt nach Peking durch Sibirien und die Mongolei. Und ach, es war fantastisch. Mhm. Und das Ankommen in Peking war wie eine Mondlandung. Mhm. Also zu der damaligen Zeit, es war 1989, man kam raus, es gab nur Fahrräder, es gab keine Geräuschkulisse, außer die Fahrradglocken. Es war gefühlt 1 Milliarde Menschen vor der Bahnhofshalle, die alle in Mao-Anzügen auf so kleinen Bündeln saßen. Das war damals der Koffer im heutigen Sinne. Also es herrschten komplett andere Verhältnisse. Und es war sehr abenteuerlich, dann 2 Monate. Und es war sehr extrem und es war sehr erfahrungsreich.
Hast du denn nie irgendwie die Befürchtung gehabt, dass du da, sag ich mal, überfallen wirst oder in falsche Hände gerätst? Ich meine, du warst ja wirklich blutjung. Ja, mit 18 Jahren.
Nein, eigentlich nicht. Es war eigentlich sicherer als in Europa. Frauen habe ich als sehr dominant oder als gleichberechtigt erlebt. Nein, unsicher habe ich mich nie gefühlt. Es war eher dieser kulturelle Schock. Die Massen der Menschen, also über 1 Milliarde.
Also du bist so richtig klassisch dann auch mit Rucksack gereist und hast da alles drin gehabt, deine ganzen Karten, was weiß ich, was du alles noch brauchst.
Genau, richtig. Also so der Tramper oder wie nennt man das? Nee, das hieß, wie hieß das damals?
Ja, schon.
Ach, der Rucksacktourist, ja.
Ja, genau. Ja, fantastisch. Und danach bist du dann halt nach Nürnberg und hast da angefangen zu studieren, als du zurückkamst. Von Nürnberg bist du dann erstmal nach Namibia, nach dem Studium,
ja,
ein Jahr und dann 2 Jahre in die USA. Sag mal, bist du da irgendwie geflogen oder ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, mit Schiff? Und,
Also meine Vorstellung war, ich wandere aus und da kam für mich natürlich nur das Schiff in Frage, denn das Erste, was man sehen musste, als Auswanderer oder Immigrant musste natürlich die Freiheitsstatue sein. Und die kann man natürlich nur vom Schiff aus sehen. Und nein, deswegen, ich bin mit der Queen Elizabeth von Plymouth aus direkt in die USA. Ein Erlebnis, vergleichbar eigentlich mit der Transsibirischen Eisenbahn. Denn ja, es ging da um Distanzen zu erfahren, also die zu spüren, was es bedeutet, über zigtausende Kilometer sich fortzusetzen und dabei zu erfahren, wie was eine also die Distanz spürbar machen. Ja? Im Flieger, ich setze mich rein, nach 6 Stunden steige ich aus und bin auf einem anderen Kontinent. Und das war wunderbare Erfahrung. Also damals mit der Bahn, aber dann eben auch mit dem Schiff.
Ja, das hört sich so richtig an wie die Erfüllung eines Traums.
Definitiv. Das war es auch, ja.
Dann hast du ja schon den zweiten Traum da erfüllt. Du warst Künstlerin, sagtest du, in New York.
Genau.
Und das war sicherlich eine sehr harte Zeit, denn dich kannte ja auch keiner. Wie bist du denn da die 2 Jahre über die Runden gekommen?
Ich hatte tatsächlich Ersparnisse. Also ich wollte unbedingt auch in Manhattan Fuß fassen. Aber ich musste wirklich mir selber eingestehen nach 2 Jahren, dass es nicht möglich war. Also für mich nicht möglich. Ich hatte begrenzte monetäre Mittel und ich hatte auch kein Netzwerk. Also es war alles sehr, sehr schwierig und wie ich schon meinte, entbehrungsreich. Aber es hat mich fasziniert. Ich glaube auch, also ich hatte viele Learnings auch in New York. So, und ich musste mir nach 2 Jahren eingestehen, also die Karriere, die ich mir für New York oder für mein Leben vorgestellt hätte als Künstlerin, dass ich das dort nicht umsetzen kann und bin dann wirklich nach 2 Jahren wieder zurück nach Deutschland und war hoch ambitioniert, aber auch absolut mittellos. Also ich hatte keine Ersparnisse mehr und habe mich dann für Düsseldorf entschieden, weil ich mir da am meisten Chancen ausgerechnet habe, Fuß zu fassen als Künstlerin. Ich meine, du kennst Düsseldorf. Düsseldorf ist sehr aufgeschlossen. Es hat eine lange Tradition durch Josef Beuys. Wir haben hier auch viel Kapital, ein tolles Museum, wunderbare Sammlung, Kunstsammlung NRW. Und ich dachte, wenn ich es schaffe, dann am besten doch in Düsseldorf. Ja, und so kam das, dass ich nach Düsseldorf gekommen bin.
Ja, und du hast es ja auch geschafft in Düsseldorf, denn die nächsten Jahre waren ja für dich sehr erfolgreich.
Ja, also es war anders, als ich es mir vorgestellt hatte, aber unterm Strich muss ich wirklich sagen, ich bin eine der wenigen, die dann wirklich von der brotlosen Kunst leben konnte, die auch sich so verwirklichen konnte, indem dass sie in die Beratungstätigkeit hineingekommen ist. Ja, auch so meinen Teil dazu beitragen konnte, dass Sammler auch in Genuss von meinen Kollegen gekommen sind. Und es war eine sehr, sehr spannende und erfüllende Aufgabe.
Deine Kunstwerke sind ja dann heute immer noch zu besichtigen. Du hast dich etablieren können. Das waren ja sicherlich, sag ich mal, auch sehr hochwertige Kunden.
Ja, da gebe ich dir komplett recht, denn Kunst ist natürlich ein Luxusgut und derjenige, der mehr Geld hat, zur Verfügung hat, als er zum Leben braucht, kann überhaupt in Kunst investieren.
Wie lange hast du denn die Kunst grundsätzlich gemacht? Denn dann erfolgte bei dir ja ein richtiger Cut.
Also die erste Berührung mit Kunst hatte ich schon mit 14. Ich war ja auf einer Bildhauerschule. Ja, und dann bis zu meinem 40. Lebensjahr.
Wow. Das ist aber schon eine Stange. Und dann, wann war das genau? 2010 ungefähr? Hast du dann einen Wechsel vollzogen?
2010 kam dann der große Cut in meinem Leben. Ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch. Man ist 40, man überlegt sich, was hat man für Perspektiven? Man zieht Bilanz aus seinem Leben. Und für mich war dann ziemlich klar, ja, ich könnte so weitermachen wie bisher. Die großen Erfolge als Künstlerin werde ich nicht mehr feiern. Dazu fehlen mir einfach gewisse Kontakte und auch gewisse Charakterzüge, die man vielleicht heute braucht, um wirklich durchzustarten und ja ganz oben mitzuspielen. Also ich habe so einen Realitätscheck gemacht und habe dann für mich festgestellt, dass es bis zu diesem Tag alles wirklich wunderbar war und ich auch stolz auf mich bin und zufrieden bin, wie es gelaufen ist, aber dass ich eigentlich noch mal ganz gern mich neu ausprobieren möchte. Und nochmal eine andere Seite von mir kennenlernen. Was steckt noch in mir? Ich wollte Risiken eingehen. Ich wollte einfach nochmal was Neues ausprobieren und habe dann mir eine Liste erstellt mit diesem ganz klassisch Pro und Contra.
Ja. Okay.
Und habe meine Interessensgebiete mal aufgeschrieben und kam dann tatsächlich zu einem Berufsbild. Ja, und das war dann das eine Personenschützerin.
Aber Ariane, von der Künstlerin zur Personenschützerin, das ist schon ein gewaltiger Schritt. Was braucht man denn da für Eigenschaften, um Personenschützerin zu werden? Was hat dich dahin geführt, dass du sagst, in diesem Realitätscheck kam dieses Berufsbild heraus?
Ja, also das Anforderungsprofil einer Personenschützerin ist natürlich sehr hoch. Man muss gewisse Qualifikationen schon und Fähigkeiten auch mitbringen. Und es ist sehr viel fältig, der Beruf an sich. Also ob das die sportlichen Qualifikationen sind, die körperliche Fitness oder ob das auch soziale Kompetenzen sind, ob das Organisationstalent ist. Also es hat auch sehr viel mit Logistik zu tun. Ja, und es hat auch mit dieser Nicht-Sichtbarkeit zu tun. Also es braucht sehr viele Faktoren, die vorteilhaft sind, wenn man sie mitbringt, sage ich mal. Und für mich war das aber mehr dann der Versuch oder der Start, mich auf dieses Thema einzulassen. Ich habe mir dann eine Ausbildungsstätte gesucht. Das war dann die Sicherheitsakademie in Berlin. Bin nach Berlin und habe mir dann aber vorgenommen, weil ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin, dass ich wirklich monatlich mir die Frage stelle, Ariane, willst du das wirklich? Bringst du die Fähigkeiten mit und passt es zu dir? Mhm. Und ich muss wirklich sagen, von Monat zu Monat konnte ich mir die Frage beantworten, oh ja, das ist genau das, was ich möchte und das ist genau das, was zu mir passt. Und eines kannst du mir glauben, also hätte ich nur die geringsten Zweifel daran gehabt, dass es nicht wirklich stimmig ist oder dass ich nicht wirklich die Fähigkeiten erlernen kann, die mir noch gefehlt haben oder die ich immer auch mitgebracht habe, wäre das nicht wirklich stimmig gewesen. Dann wäre ich sofort zurück in mein Atelier und hätte einfach dort weitergemacht wie vorher. Aber ja, ich hatte dann meine Abschlussprüfung gemacht und wusste zu dem Zeitpunkt natürlich schon, ja, das ist genau das Richtige. Hatte mir dann auch schon ein kleines Netzwerk aufgebaut, kam dann mit anderen freiberuflichen Personenschützern in Kontakt, konnte mich dann auch diesem Kommando, ja, Fachsprache, angliedern. Und ja, also und kam nach Düsseldorf zurück und habe sofort mein Atelier aufgelöst, 200 Quadratmeter.
Wow.
Habe mir Lagerräume gesucht, wo ich meine Kunst einlagern kann und wo die auch noch bis heute steht. Ja, und habe mich dann noch weitergebildet, verschiedene Trainings absolviert und habe dann wirklich 9 Jahre lang im Personenschutz, im operativen Geschäft und dann eben auch als Analystin gearbeitet.
Du hast ja in dem Vorgespräch schon mal erwähnt, dass eine deiner Stärken ist, nicht aufzufallen. Du hast ja mit verschiedenen Kulturen zu tun gehabt. Wie bist du da angekommen? Wie bist du da angenommen worden in Namibia, in China? Bist du da aufgefallen oder bist du da eher so durchgegangen wie eine der Iren?
Ja, das war erstaunlich und diese Erfahrung konnte ich auch immer auch schon in Europa machen, dass man mich immer anspricht, als wäre ich eine Einheimische. Also man fragt mich nach dem Weg oder man spricht mich in der Landessprache an. Und das war für mich dann so ein Signal auch, oh, die denken, ich sei Einheimische. Und woran lag das? Ich glaube, ich hatte nicht den typischen Touristenlook, also Trägertop, Shorts und Birkenstock, sondern ich hatte halt einfach normale Kleidung an. Ja, und habe mich einfach auch unauffällig bewegt. Ich glaube aber, also oder ich weiß eigentlich, dass mir das zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst war. Also es waren viele Dinge, die mir dann im Personenschutz erst ja, bewusst wurden, dass sie zu diesem Profil gehören und was ich schon mitbringe. Als ich in der Personenschutzausbildung war, fiel mir dann plötzlich ein Erlebnis ein, das ich als Kind hatte. Und ich glaube, das war daran kann man deutlich erkennen, dass ich einen bestimmten Beschützerinstinkt auch von Natur aus mitbringe. Nicht nur, dass ich die Erstgeborene bin und viel auf meine Schwester aufgepasst habe. Wir sind als Familie nach Budapest. Ich war gerade 13 Jahre jung und ja, es war alles sehr aufregend und wir sind überfallen worden. Und mein Vater wurde von zwei mit einem Messer bewaffneten Männern in so einen Hausflur gedrängt. Und meine spontane Reaktion war damals, ich habe mich einfach vor meinem Vater gestellt. Ich glaube, das hat die Angreifer so überrascht, dass die plötzlich davon abließen und verschwunden sind. Mhm. Und wir haben dann alle festgestellt, dass meine Reaktion völlig ja, überraschend kam. Es war ein Impuls von mir und sie sich aber für mich als absolut selbstverständlich angefühlt hat in dem Moment. Mhm. Ich meine, rückblickend höchstgradig gefährlich. Aber ich glaube, daran erkennt man schon so, dass ich da nicht lang gezögert habe. Mhm. Ich habe begriffen, was in der Situation nötig war und habe eine Maßnahme getroffen. Mhm. Und nichts anderes mache ich im Personenschutz. Mhm. Ich brauche eine gute Wahrnehmung, um Zusammenhänge zu erkennen und ich muss dann reagieren.
Andere wären höchstwahrscheinlich ganz verängstigt gewesen in solch einer Situation und so wie sich das anhört, warst du sehr bewusst. Du hast ja mit etwas Unerwartetem für die Angreifer geantwortet.
Und ich glaube auch eben dieser Schützeinstinkt ist mir auch angeboren und deshalb war der Sprung jetzt in den Personenschutz nicht ganz so weit.
Ja, trotzdem sehr faszinierend. Darf ich dir das mal so sagen, Ariane? Ich glaube, ich würde nicht so leicht auf die Idee kommen, Personenschützerin zu werden.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Regina, als dieses Thema so anstand bei uns, in meinem Umfeld auch, es schafft immer, oder auch heute noch, es schafft immer Irritation. Es werden mir immer Zweifel und Misstrauen entgegengebracht. Und auch ein gewisses Unbehagen von den Leuten, wo ich mir denke, mein Gott, ich habe mein ganzes Leben lang habe ich für mich selber gesorgt, bin als Frau allein durch die Welt gereist. Warum zweifelt man an, dass ich, weil ich jetzt von meiner Körpergröße nicht ganz so groß bin, dass ich diesen Beruf ausüben könnte? Ich kann es aber auch verstehen, dass es irritiert. Wie kommt man von der Künstlerin in die Sicherheit? Also ich habe da schon wirklich auch großes Verständnis, aber wie gesagt, der Impuls war einfach, mich neu auszuprobieren und ich wollte wieder aus meiner Komfortzone raus. Kunst war damals ja schon meine Komfortzone und ich wollte raus, ich wollte was Neues erleben und rückblickend, es war sehr bereichernd. Es hat mich, glaube ich, in meiner persönlichen Entwicklung wirklich weitergebracht. Mhm. Und ich bin so froh, dass ich heute, weil ich bin ja wieder auf einem Scheidepunkt, ja, also ich habe mich ja wieder neu ausgerichtet seit Februar diesen Jahres und dass ich jetzt auch meine Erfahrungen aus beiden Welten, also aus der Kunst und eben auch aus dem Personenschutz, mit in dieses neue Business hineinbringen kann. Und ja, ich beschäftige mich jetzt mit Acumrad, modulare Auslandssicherheit. Das heißt, es ist mir wichtig, dass ich Leute für Krisensituationen, also Menschen für Krisensituationen sensibilisiere, damit man eben auch präventiv vorsorgen kann oder eben auch dann, wenn ein Zwischenfall eintritt, dass man richtig und schnell reagieren kann und dass man eine bestimmte Handlungssicherheit bekommt. Und meine Zielgruppe sind halt Unternehmen und Organisationen mit Auslandsbezug. Ja, wir befähigen unsere Kunden, sage ich mal, also ich spreche von wir, ich habe einen Teampartner, wir befähigen unsere Kunden in Theorie und in Praxis, ganz, ganz wichtig, in der Praxis, schnell und schadensbegrenzend auf Krisen zu reagieren, um auch dann wieder sehr schnell ins Alltagsgeschäft zurückzukommen. Und wichtig ist uns eben auch ja, der Reputationserhalt der Unternehmen, weil wenn man eben auch nicht gut für seine Mitarbeiter sorgt, also da sprechen wir dann von der Vorsorge oder Fürsorgepflicht, oder ich spreche lieber vom Fürsorgegedanken seinen Mitarbeitern gegenüber. Und jede Krise bindet auch Ressourcen, also das Haus heißt eben auch, dass wir diesen monetären Bereich abdecken, ja, dafür Sorge tragen, dass die Leute gut vorbereitet sind. Und in meiner Personenschutztätigkeit, weil wie komme ich drauf? Ich hatte halt schon die eine oder andere prekäre Situation, die ich gut meistern und handeln konnte und dann eben auch erfahren musste, wie mein eigenes Unternehmen Also ich war viele Jahre in einem Unternehmen tätig, mit der Nachsorge auch umgegangen ist. Ehrlich zu sein, es gab keine Nachsorge, ich hatte kein Gesprächsangebot und ich bin ein sehr resilienter Mensch. Also weil ich einfach sehr viel Auslandserfahrung habe, weil ich sehr viel Erfahrung mit Extremsituationen habe, konnte ich das ganz gut verarbeiten. Also ich glaube nicht, dass ich heute traumatisiert aus meinen Einsätzen rausging. Aber ich weiß eben auch, dass es Menschen gibt, bestimmte Ereignisse ganz anders aufnehmen und auch ganz anders verarbeiten. Und mir ist es ein großes Anliegen, dass man dafür sorgt, weil es hat auch was mit Wertschätzung zu tun und mit eben Fürsorge.
Ja. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dieses Nachsorgen für die Mitarbeiter, das ist wirklich sehr wichtig. Ich kann mich selber erinnern, 11. September 2001, wo ich damals eben halt mit meinem Ehemann nicht in Kontakt war, der war in den USA unterwegs. Und so wie das halt war, es gab halt kein Konzept. Wo ist er? Er hatte keine Sekretärin, er hat alles selber organisiert. Und es hat immerhin 1,5 Tage gedauert, fast 2 Tage, bis ich wusste, wo der war. Und der war auf dem Rückweg. So verstehe ich das jetzt auch. Ihr entwickelt Konzepte auch für Familienangehörige.
Absolut. Ja. Also du sprichst das jetzt hier genau an, du triffst den Nagel wirklich auf den Kopf. Also wir erstellen neue Sicherheitskonzepte oder wir analysieren auch bestehende Sicherheitskonzepte und berücksichtigen eben auch alle Faktoren. Das heißt, wir versuchen schon diese 360 Grad abzudecken und da gehört eben auch der Angehörige, der zu Hause sitzt, da gehört Pressearbeit, da gehört eben auch die Vorsorge oder die Sorge im Ausland, also des Betroffenen. Es gehört aber eben auch das Personal in der Zentrale dazu. Das heißt also, wir fokussieren uns auf diese Schnittstelle zwischen dem Personal in der Zentrale in Deutschland, aber eben auch mit dem Mitarbeiter im Ausland, der dann wirklich auch vor Ort ist. Mhm. Und es geht um Kommunikationslinien, es geht um Briefings, es geht um Verantwortlichkeiten, also es geht um lokale Partner, die man hat. Es geht darum, kann man das Projekt fortführen? Müssen wir es einstellen? Muss jemand in dieses Land, um denjenigen abzuholen, abzulösen? Es geht auch darum, dass wir aufzeigen, dass nicht jeder Mensch für jede Region geeignet ist. Also diese Entsendungen, also das nennt man dann so, diese Entsendungen kann man vielleicht im Vorfeld schon anhand unserer praktischen Übungen herausfiltern, ob bestimmte Leute dafür gut geeignet sind, eben in den Amazonas zu gehen oder nach Afghanistan zu gehen oder ob derjenige dann für sich selber schon in der Schulung merkt, ups, ich glaube, dem Ganzen bin ich nicht gewachsen und ich möchte da lieber nicht hin. Denn wenn es zu Entsendeabbrüchen kommt, und das muss man ganz klar sagen, dann ist es sehr, sehr kostspielig für das Unternehmen. Also es muss Ersatz gefunden werden. Die Angehörigen vielleicht, die mitgereist sind, die müssen dann auch wieder mit retour und, und. Also das ist ein riesiges Paket, was auf das Unternehmen zukommt. Und ja, man hat ja auch Projektpartner eben vor Ort. Also ich glaube, alles in allem, wir leisten eine richtig gute Arbeit, weil wir wirklich alles abdecken und eben auch unsere Notfalltools, ich nenne das jetzt mal so, das sind unsere Maßnahmenkataloge, Checklisten, Handout, was eben dann auch wirklich geschult werden, sodass man damit auch umgehen kann und wenn man in einer Krisensituation sein sollte, das an sich zu nehmen und danach zu schlagen. Oder eben, also noch im viel besseren Fall, dass man eben präventiv schon weiß, wie lassen sich gewisse Dinge verhindern, dass es gar nicht zu einer Krisensituation oder zu einem Zwischenfall kommt. Und ja, wenn ich das mal geschult und geübt habe, dann wird das Ganze natürlich viel entspannter, ja, für jeden. Ja. Und der Mitarbeiter fühlt sich auch betreut vom Unternehmen. Und die Angehörigen, also so wie in deinem Fall, ja, die sind dann auch entspannter, weil die wissen, da steht ein Unternehmen dahinter, das sich wirklich gut um den Angehörigen dann auch kümmert.
Wie sieht das denn jetzt aus in Corona-Zeiten? Habt ihr da jetzt mehr Theorie bei den Unternehmen oder werden nach wie vor genauso viele Mitarbeiter ins Ausland entsendet?
Also es gab jetzt natürlich schon auch, ich möchte nicht sagen einen Stopp, aber es hat sich natürlich reduziert auch. Aber gewisse Büros, also wir reden ja dann auch von Stiftungen und NGOs, also die haben natürlich auch weiterhin ihre Auslandsbüros und die müssen auch besetzt sein und die sind auch besetzt. Durch die Corona-Pandemie merken wir, dass einfach viele Konzepte aktualisiert werden müssen, dass Anpassungsbedarf besteht. Und ja, die Sensibilisierung allgemein wurde hochgeschraubt. Also dieses Thema Sicherheit ist immer ein unliebsames Thema. Also das habe ich auch schon in meiner praktischen Tätigkeit in den letzten 10 Jahren feststellen können. Und auch hier merke ich in dem neuen Business, dass viele Personalverantwortliche das gar nicht so sehr auf dem Bildschirm haben und dass das eher so ein Nebenschauplatz ist, wo man sich einfach irgendwann mal drum kümmern möchte, weil man einfach im Tagesgeschäft. Mhm. Und Corona hat die Leute ein bisschen wachgerufen und man hat dann ganz schnell festgestellt, ups, wir haben da Nachholbedarf, unsere Konzepte sind nicht aktuell oder wir haben vielleicht gar keine. Und ja, also diese Sensibilisierung, mit Krisen umzugehen und das wirklich von heute auf jetzt mehr oder weniger, was Unvorhersehbares passieren kann. Ich glaube, das haben jetzt die Menschen schon auch begriffen.
Und hier gilt ja wirklich eher lieber vorsorgen als nachsorgen.
Absolut, genau das geht's auch. Genau das ist mir auch ein Anliegen.
Du warst ja jetzt viele, viele Jahre als Personenschützerin aktiv, hast ja dort auch Erlebnisse gehabt, wie zum Beispiel in Paris mit dem Anschlag. Da warst du ja auch im Stadion dabei. Du hast viele Kunden begleitet, die eben halt aus dem höher gestellteren Bereich waren höchstwahrscheinlich auch, sag ich mal, Politiker, Inhaber, CEOs.
Politiker waren es keine, dafür ist der Staat zuständig. Ich war ja in der privaten Sicherheit, aber ich hatte CEOs von DAX-Unternehmen, ich hatte Künstler, ich hatte auch exponierte Familien mit Kindern. Ja, also es war eine große Bandbreite an Klientel.
Normalerweise stellt man sich ja immer Personenschützer so wie breitschultrige Schränke vor.
Weißt du, Regina, das genau war mein Kapital, dass ich nicht identifiziert werden konnte als Personenschützerin, weil ich eben unscheinbar mitgelaufen bin, mehr oder weniger, und für die Öffentlichkeit nicht zu identifizieren war. Und ich glaube, das braucht sich auch so gute Aufträge.
Also auch wieder das Thema, du bist nicht aufgefallen.
Genau.
Kommen wir nochmal eben zurück auf dein neues Unternehmen. Nachdem du dich ja jetzt dafür entschieden hast, dein Unternehmen Acumbra zu gründen und jetzt natürlich in dieser Beratung drin bist, was waren denn deine größten Träume in deinem Leben, 2 große Wünsche, die du dir erfüllt hast? Gab es da was?
Oh ja.
außer die Transsibirische. Genau, außer die Transsibirische Eisenbahn und nach New York.
Ja, genau. Ja, New York war natürlich auch ein großer Traum, aber ich wollte unbedingt Eisberge sehen und habe mir dann tatsächlich 2014 den Wunsch erfüllt und bin mit einem Schiff von Argentinien in die Antarktis. Großes Abenteuer, es war fantastisch. Ich war sogar in der Antarktis schwimmen.
Was?
Bei 0,5 Grad. Ja, wir hatten, also das war ganz eine schöne Geschichte. Also toll. Wow, und der zweite Wunsch, ich wollte einfach mal lernen, einen Helikopter zu steuern. Und habe dann tatsächlich die Ausbildung gemacht und fand das ganz spannend und ganz aufregend.
Das rundet das Bild einer Abenteurerin ganz schön ab.
Also ich hoffe, da kommt noch was, Regina.
Oh ja, natürlich.
Ich sage immer, wer weiß, wo die Reise hingeht.
Ja. Ja, solange du keine 8000er besteigst, ist das ja auch alles okay.
Auf 5000 war ich schon.
Ich glaube es ja nicht. Ariane, so viel ist in deinem Leben geschehen und so viel passt schon da rein. Ich bin sehr gespannt, wie sich die nächsten Jahre bei dir entwickeln. Also du bist ja wirklich von der Künstlerin zur jetzigen Sicherheitsexpertin und grundsätzlich eine Abenteuerin, offen für Neues. Und was ich sehr bewundere, du richtest dich immer neu aus. Da bist du unglaublich bewusst. Dieses immer wieder mal sich selber fragen, ist das, was ich tue, noch immer das, was mir gut tut und was ich will? Zum Abschluss noch dahinter, warum tust du das immer?
Für mich ist es, nichts schafft mehr Motivation als die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns. Und das war für mich immer so die erste Frage. Also als ich die Überlegung oder wenn ich die Überlegung angestellt habe, mich neu auszurichten, dann war es immer die erste Frage, wie würde sich das anfühlen, wenn ich es nicht tue? Und indem ich mir diese Frage gestellt habe, hatte ich eigentlich schon relativ schnell die Antwort. Ich würde es bereuen. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht. Also das hieß, dann kam auch nochmal dieser Check. Was habe ich für Ideen? Und was für ein Potenzial verbirgt sich hinter die Idee? Was habe ich für Ressourcen? Also diese ganzen klassischen Themen, ja, Finanzen, was steckt da drin? Und das war so, ja, das waren so die wichtigsten, das ist immer für mich die erste Frage. Es kommt spontan, ich habe eine Idee, ich möchte mich verändern und dann, okay, wie fühlt sich's an, wenn ich es nicht tue? Ich bin großer Idealist. Mhm. Also ich glaube, sonst kann man keine Künstlerin sein und sonst kann man auch nicht in den Personenschutz gehen, wenn man nicht wirklich Idealist ist und auch nicht in mein neues Business jetzt. Das sind so die Grundlagen. Also viel mehr gibt es eigentlich nicht.
Mhm. Was für Werte hast du noch? Ist es Freiheit? Ist es Abenteuer? Ist es Familie? Wo würdest du sagen, was sind deine drei wichtigsten Werte?
Ja, es ist schon also ein wertschätzender Umgang mit den Mitmenschen. Dazu gehört dann auch Umweltbewusstsein, also heute das populäre Wort Nachhaltigkeit. Mhm. Und es die Sinnhaftigkeit eben in Form das, was ich tue, dass ich zum einen etwas finde, was mich erfüllt und dass ich aber auch etwas der Gesellschaft zurückgebe. Also ich bin unglaublich dankbar, dass ich gesund bin, dass ich in Mitteleuropa geboren bin, dass ich die Möglichkeiten in meinem Leben bekommen habe, die ich bekommen habe, dass ich die Chancen hatte, dass ich Erfahrungen machen durfte, die meine Wahrnehmung geschärft haben, die mir wiederum andere Blickwinkel auch eröffnet haben, dass ich mutig bin oder dass ich mit Mut auf die Welt gekommen bin, dass ich meine Talente erkannt habe, dass ich den, ja, dass ich auch immer wieder diesen Weg gegangen bin und finde das alles überhaupt nicht als selbstverständlich. Ich treffe oft auf Leute, die tolle Ideen haben, aber denen die letzte Energie fehlt, um sich zu fokussieren und um ihre Träume umzusetzen. Und für mich war diese Herausforderungen und auch jetzt mich neu zu orientieren, es war nie wirklich Mut, sondern es war schon eher die Neugierde und die Suche nach persönlicher Weiterentwicklung, hm, nach persönlichem Wachstum. Und ja, und dafür bin ich einfach auch dankbar. Hm. Weil sonst würden wir heute, glaube ich, nicht hier sitzen, Regina.
Das stimmt. Die Sinnhaftigkeit eines jeden Tuns im Leben sollte jeder hinterfragen. Und wir befinden uns ja doch, oder viele von uns, immer wieder in einer Komfortzone, aus der wir auch nicht heraus wollen. Das ist ja so bequem. Warum sollen wir was verändern?
Doch. Ja, siehst du. Und genau das ist mein Punkt. Ich kann es kaum aushalten in meiner Komfortzone. Ich bin ja so eine kleine Getriebene. Aber ich habe es jetzt auch gelernt, ein bisschen gelassener zu sein. Ich glaube, das bringt auch das Alter mit sich. Entspannter die Dinge anzugehen, Tempo rauszunehmen. Das war vielleicht auch mein Learning in Corona. Einfach mal schauen, was kommt. Aufmerksam zu sein, Tendenzen zu spüren, in sich hineinzuhören auch. Wo treibt es mich hin? Was finde ich gut? Und ich meine damit nicht diese Sprunghaftigkeit, sondern ich meine eher dieses Hinterfragen. Also ich stelle mir mein Leben immer so vor wie ein Gitter. Und dann komme ich zu einer Wegkreuzung und dann kann ich mich neu entscheiden, gehe ich in die oder in die Richtung. Also meine Prozesse der Entscheidung, die sind immer relativ lang. Mhm. Aber dann habe ich mich entschieden und dann fokussiere ich mich darauf und dann gehe ich den Weg bis zur nächsten Kreuzung. Mhm. Also wenn man in eine neue Welt eintritt, dann trifft man natürlich auf ganz andere Menschen, ja, die ganz anders sozialisiert sind. Man hat plötzlich Einblicke, die einem vorher in der eigenen Komfortzone auch wirklich verwehrt geblieben sind. Also die Kunstszene, das waren ganz andere Menschen, als Menschen dann in der Sicherheit, mit den Unternehmen und Stiftungen, mit denen ich jetzt zu tun habe. Also, und das ist unglaublich bereichernd. Mhm. Das macht das Ganze spannend. Mhm. Und dann auch dieses Vernetzen.
Das Vernetzen von den Erfahrungen oder das Vernetzen mit den Menschen?
Das Vernetzen von den Menschen und auch dieses Erkennen, was man schon alles gelernt hat und mitgenommen hat aus seinen Erfahrungen, mhm, und dass man das auf andere Ebenen nochmal einsetzen kann.
Ja, du greifst oder fischst da aus einem Topf voller Erfahrungen aus den verschiedensten Richtungen. Ariane, ich danke dir für dieses Gespräch. Das ist so interessant. Ich glaube, wir könnten stundenlang weitersprechen. Ich bin ja auch ganz neugierig, was du alles für Erlebnisse hattest. Und du bist eine Abenteurerin, du bist eine mutige Frau, du bist sehr klar und fokussiert. Und du handelst in den schwierigsten und kompliziertesten Momenten richtig. Und das ist wichtig für uns alle. Jetzt habe ich eine Bitte. Was gibst du unseren Hörern als ja, Lebenstipp mit? Ist es das mit der Sinnhaftigkeit?
Ja, nichts schafft mehr Motivation als die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns.
Dann nehmen wir das doch als Abschluss. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit Akumbra. Ja, und bin gespannt, welche Erfahrungen du auch noch zukünftig machst.
Liebe Regina, ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses spannende Interview Und ja, wünsche allen da draußen alles, alles Gute. Und seid mutig.
Ja, das sind wir. Mit dir vorneweg.
Tschüss, Regina.
Tschüss.
Das war es heute aus der Welt von Hörbares. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald und bleiben auch Sie hörbar. Ihre Regina Wengenroth.